Hallo liebe AMS F1-Fans, wir sind zurück aus Monza, haben einen Heimsieg von Ferrari mitgebracht. Es war ein Spektakel im Autodromo Nazionale Monza. Schmiddi, damit hatten wir jetzt nach dem Samstag nicht unbedingt gerechnet, dass Ferrari gewinnen würde. Wie gelang den Roten denn der Coup?
Ja, also man muss sagen, am Samstag waren eigentlich rein theoretisch 6 mögliche Sieger. Die ersten 6 lagen ja innerhalb von 0,186 Sekunden, also weniger als 2/10. Da musste man zumindest mal auf dem Papier damit rechnen, aber Ferrari sah jetzt nicht unbedingt so aus, als wäre es das Team, das McLaren schlagen kann. Am Anfang konnte Leclerc ganz gut mithalten mit Piastri, ist dann ein bisschen abgefallen bis zum ersten Boxenstopp. Aber dann, der große Coup war die Taktik. Leclerc hat in der 15. Runde Reifen gewechselt. Keiner hat es für möglich gehalten, dass er von da ab bis zum Ende durchfährt. Er hat es gemacht und das war der Schlüssel zum Sieg. Carlos Sainz hat das Gleiche geschafft. Das zeigt, dass Ferrari, wie alle anderen auch, schon den Einstopp im Hinterkopf hatte, aber ihn dann auch durchziehen konnte. Alle anderen hatten Zweifel.
Glaubst du, das hat was mit den Upgrades zu tun, die Ferrari jetzt auch nach Monza gebracht hat?
Würde ich nicht unbedingt sagen. Ich meine, die Upgrades haben sich in Monza bewährt. Das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen. Das Auto war relativ stabil. Die Balance war gut, was natürlich auch wichtig ist für die Reifen, denn eine schlechte Balance ruiniert die Reifen, egal ob es vorne oder hinten, je nachdem, was das Auto macht. Ich würde aber sagen, das können wir erst beurteilen, vielleicht sogar erst beurteilen in Austin, denn auch die nächsten beiden Rennstrecken, Baku und Singapur, sind ein bisschen seltsam. Es sind ja hauptsächlich 90-Grad-Kurven und da ist die Aerodynamik jetzt nicht so gefordert wie in langen Kurven, wie in schnellen Kurven. Also da würde ich erstmal abwarten.
Und Monza, schon immer eine traditionell starke Ferrari-Strecke gewesen, trotzdem 5 Jahre lang jetzt auf den Heimsieg gewartet. Damals war es auch Leclerc, der damals sich knallhart gegen Hamilton durchgesetzt hatte. Die Atmosphäre, wir haben es ja mitbekommen aus dem Pressezentrum und auch drumherum. Kannst du das mal so beschreiben, auch für die Leute, die jetzt nicht vor Ort waren und es am Fernseher gesehen haben?
Ja, wie gesagt, wir konnten uns alle eigentlich kein Einstopprennen vorstellen, vor allem weil ja dann auch Lando Norris schon in Runde 32 zum zweiten Stopp reinkam. Gut, die Red Bull waren nirgendwo, aber da war ja auch nach dem ersten Stopp schon klar, sie brauchen einen zweiten, weil sie von hart auf hart gewechselt hatten. Hamilton ist dann an die Box und dann auch Piastri und wir haben alle gesagt, jetzt muss ja auch mal Ferrari kommen, aber Ferrari kam nicht. Und ich glaube, so um die Runde 40, 41 wurde allen klar, die probieren das. Und dann haben das auch die Zuschauer plötzlich gemerkt. Ja? Am Anfang war halt die normale Stimmung, wenn Ferrari in Führung geht, ist logisch, bricht Jubel aus. Aber dann wirklich, man kann sagen, die letzten 10, 12 Runden bei jeder Zieldurchfahrt, und wir saßen ja gegenüber von Start und der Haupttribüne, bei jeder Zieldurchfahrt brannte der Jubel auf. Und ich glaube, die wollten den Ferrari zum Sieg schreien und haben gehofft, je lauter sie schreien, umso mehr können sie diesem Leclerc noch helfen, den Vorsprung zu halten. Ich meine, Piastri ist mit einem Rückstand von 18,5 Sekunden in die letzten 15 Runden gegangen und die ersten paar Runden hat er 1,5 Sekunden pro Runde aufgeholt. Da hat man gedacht, das reicht nie für den Leclerc. Die Reifen sind einfach zu alt und sie könnten ja hinten noch über die Klippe fallen und er könnte dann noch langsamer werden. Aber es war sicher auch ein Schlüssel zum Sieg. Er ist den harten Reifensatz relativ vorsichtig angefahren, war in den ersten Runden hat er sich ein bisschen zurückgehalten, was gut war. Und Vasseur hat gezählt, wir wussten eigentlich schon nach 10 Runden auf dem harten Reifen, obwohl wir null Erfahrung hatten mit diesem Reifen. Und die hatte keiner, weil alle haben sich ja ganz krampfhaft 2 harte Reifensätze für das Rennen aufgehoben. Der Einzige, der mit harten Reifen gefahren ist, war Yuki Tsunoda. Und da konnte man wenig draus schließen, das war schon am Freitag. Deswegen war ein Anhaltspunkt, waren die beiden Red Bull, viele waren froh, dass sie mit den harten Reifen losgefahren sind. Erstens, weil sie sich um alle Chancen gebracht haben. Und zweitens, weil man da sehen konnte, oder zumindest erahnen konnte, wie denn der harte Reifen über die Distanz funktionieren würde. Und jetzt war es aber so, die Red Bull haben ja schon ab Runde 20 Probleme mit den Reifen rapportiert. Da hat jeder gesagt, okay, wenn die nach 20 Runden platt sind, dann brauchen wir einen zweiten Stopp. Und Ferrari aber, wie gesagt, als sie die harten Reifen aufgezogen hatten, Runde 15, Sainz ein bisschen später in Runde 19, haben die relativ schnell gemerkt, was Sir meinte, so nach 10 Runden, das könnte reichen. Das sind nicht nur die Daten, die von den Reifen kriegen, natürlich auch die Aussagen vom Fahrer, die man da richtig gedeutet hat. Und wie gesagt, dann wurde es dieses Verfolgungsrennen und natürlich hat dann das Delta zwischen Piastri und Leclerc wurde dann natürlich immer ein bisschen kleiner. Und die Zuschauer haben das gemerkt und die haben ja auf der Anzeigentafel oder vom Streckensprecher mitbekommen, wie sehr oder wie wenig dann der Abstand schrumpft und dann haben die halt gemerkt, naja, jetzt, wir müssen den Ferrari zum Sieg peitschen und es war eine irre Stimmung wirklich, die letzten Runden waren unglaublich und Leclerc hat es dann wirklich geschafft, 2,6 Sekunden, war eine ganz tolle Leistung, also das Reifenmanagement war erste Sahne, man kann es eigentlich fast mit George Russell in Spa vergleichen, das Rennen war ein bisschen ähnlich, wo ja auch keiner gedacht hat, die kriegen das, Mercedes kriegt das mit einem Stopp durch.
Ja, jetzt wo du es gerade nochmal erzählt hast, da bekomme ich schon fast Gänsehaut, weil diese Atmosphäre einfach beeindruckend ist in Italien, wenn da noch ein Ferrari gewinnt. Silverstone mit Hamilton war ähnlich, genau. Da sind die Fans auch ausgerastet, als sie dann gesehen haben, das könnte reichen. Also die Formel 1 Saison 2024, die hat wirklich viele richtig gute Rennen dabei. Wenn wir über die Sieger sprechen, müssen wir auch über die Geschlagenen sprechen und das ist bei diesem Rennen McLaren gewesen. Sie haben sich auch ein bisschen selbst ein Bein gestellt, sie hatten wieder das schnellste Auto. Und sie haben jetzt seit Miami das beste Auto im Feld, das konstanteste und trotzdem sind nur 3 Siege dabei herumgekommen. Warum macht McLaren so wenig aus seinen Möglichkeiten aktuell?
Ich glaube, wie du schon gesagt hast, sie stehen sich irgendwo selber im Weg. Also ich meine, da geht es schon mal los mit dieser ganzen Diskussion, Stallregie oder auch nicht. Ich glaube, die wird meiner Ansicht nach ein bisschen zu früh geführt und das ist immer das eine. Und das andere, man macht immer wieder Fehler am Kommandostand. Bei Norris war es klar, der brauchte den zweiten Stopp. Die Reifen waren, der erste harte Reifensatz war in Runde 32 platt. Vor allem der linke Vorderreifen, das hatte er schon auf dem Mediumreifen, hat stark gekörnt. Es war klar, der musste reinkommen. Aber dann hat man, Stella hat das auch gesagt, so ein bisschen Panik bekommen, man wurde nervös. Ja, der Piastri muss auch irgendwann rein. Bei Piastri lief es besser, deswegen hat man ihn auch bis Runde 38 draußen gehalten. Aber da muss man sagen, in den letzten Runden, 5 Runden vor diesem Boxenstopp, sind Piastri und Leclerc ungefähr gleich schnell gefahren. Der Abstand hat so zwischen 5,2 und 5,8 Sekunden gependelt. Das heißt also, warum muss ich dann plötzlich quasi den ersten Zug machen? Bei 5,5 Sekunden Abstand bin ich mir sicher, dass kein Undercut passieren kann. Wenn der Leclerc reingeht, gehe ich auch rein. Wenn er nicht reingeht, bleibe ich draußen. Es war klar, dass 2-3 Runden später musste jedem klar sein, der kommt nicht mehr rein. Also die 2-3 Runden hätte ich mit dem Piastri noch abgewartet. Und wenn er draußen bleibt, dann fährt er das Rennen wahrscheinlich als Sieger zu Ende. Also meiner Ansicht nach haben sie da einen Fehler gemacht. Und das Risiko insofern wäre jetzt relativ gering gewesen. Selbst wenn bei dem die Reifen noch einbrechen, dann hätte ihn vielleicht der Norris überholt oder Norris hätte dann vielleicht beide überholt. Dann wäre der Norris auch noch vor dem Piastri ins Ziel gekommen, was sie eigentlich wollten. Also insofern, es ist schwer zu sagen, warum. Aber ich glaube, sie waren zu lange weg, da an der Spitze. Die müssen das erst lernen, das Gewinnen.
Ja, also auch Andreas Seller hat es nach dem Rennen gesagt, sehr offen in der Medienrunde, hat sofort gemeint, beide WM-Titel sind jetzt in Reichweite. Davor haben sie eher auf den Konstrukteurstitel geschielt, aber wir kommen gleich noch dazu, die aktuelle Situation bei Red Bull, da ist jetzt auch McLaren klar geworden und auch offen kommuniziert worden, dass Norris ihr Mann ist, der auf den WM-Titel gehen kann. Jetzt ist Norris Dritter geworden, hatte die Pole Position. Es hatte so den Anschein, sie dürfen frei fahren, aber nicht in der ersten Kurve, so was man jetzt gehört hat, auch von Zak Brown, da hat sich Piastri dran gehalten. In der zweiten Schikane hat er ihn dann, sag ich mal, übertölpelt mit einem knallharten Manöver, was für uns natürlich super war. Dadurch ist aber Lando Norris auch einen Platz noch gegen Leclerc zurückgefallen und deshalb hatte man dann Leclerc schon immer im Bereich der beiden und man konnte die Plätze nicht tauschen. Wie sehr, denkst du, müsste McLaren jetzt auf eine Teamorder gehen, weil du hattest gerade gesagt, eher nein, die Diskussion wird zu früh geführt, aber das Team macht jetzt selbst diese Baustelle eigentlich auf, weil Piastri fährt eigentlich nur für sich, so hat es zumindest von außen den Anschein.
Ja klar, aber wir müssen bedenken, natürlich hat Norris die wesentlich besseren Chancen im Titelrennen, aber Piastri ist nur 40 Punkte zurück und bei noch 8 zu fahrenden Rennen ist da unheimlich viel zu vergeben. Dem jetzt von vornherein zu sagen, Kamerad, pass auf, du gewinnst ja kein Rennen mehr, die muss alle der Norris gewinnen oder du musst dich immer hinter dem anstellen, ist auch für die Entwicklung für den Piastri schlecht. Ja? Weil der hat natürlich auch Blut geleckt und der sagt, ich fahre hier jetzt erstmal für mich, solange die mir nicht erzählen, dass ich zurückstecken muss. Und meiner Ansicht nach, ich finde dieses Manöver in der zweiten Schikane unheimlich gut. Vor allem, er hat sich an die Regeln des Teams gehalten und das hat Senna-Qualitäten. Also wir erinnern uns ja 1989 in Imola, als es auch bei McLaren drum ging, ein Nicht-Angriffspakt in der ersten Kurve. Ja, da hat der Senna hat dann die zweite Kurve zur ersten Kurve gemacht, umgekehrt, weil er gesagt hat, Tamburello ist gar keine erste Kurve. Ja, also Ich finde das gut, das zeigt, der fährt für sich, der weiß, was er will. Das Überholmanöver war ja nicht unfair. Natürlich war es auf letzter Rille, der Norris hat gesagt, wenn ich genauso spät bremse, kracht es. Gut, er hat halt nicht genauso spät gebremst, weil er natürlich an seine eigenen Chancen denkt. Aber ich finde wirklich, es wäre jetzt schlecht, wenn, sagen wir mal, wenn wir jetzt aus Baku und Singapur zurückkommen und die Situation ist klar, dann kann man vielleicht in den letzten 6 Rennen sagen, okay, wir machen so eine Art Stallregie. Aber das Problem ist ja immer, dann sagen sie immer, ja, aber dann zum Schluss gehen vielleicht die 3 Punkte ab. Das wird immer so sein. Ja, man kann auch sagen, die 3 Punkte von, was weiß ich, von China sind abgegangen. Man hätte ja schon in China eine Stallregie machen können. Also es ist, ich finde, der Zeit, wenn sowas ist und wenn der Abstand zwischen den beiden Fahrern nicht absolut riesig ist, sollte man das erst in den letzten Rennen machen. Und wenn man dann wirklich verliert, dann muss man das hinnehmen. Weil nochmal, also man kann sonst jedes Rennen hernehmen, wo man nicht die Plätze getauscht hat, selbst zu einem Zeitpunkt, wo es vielleicht noch gar nicht notwendig war.
Ja, die Aussagen decken sich auch mit dem, was Andrea Stella gesagt hat, weil er meinte, man will ihn ja auch nicht brechen, dann psychologisch. Und ich fand es dann ganz interessant, am Ende seiner Runde hat er dann noch im letzten Satz quasi gesagt, Oscar ist die Zukunft. Was ich auch ein bisschen als Aussage deute, ja, das ist der Mann, mit dem sie ganz klar auf die zukünftigen WM-Titel gehen werden. Und ich habe mich dann so im Nachhinein gefragt, Lando Norris ist jetzt auch noch nicht alt, er ist zwar schon länger im Team. Glaubst du, Andrea Stella sieht in ihm, in Piastri, etwas mehr als das, was Norris aktuell verkörpert? Wir hatten es schon öfters davon, dass du meinst, er ist vielleicht ein bisschen zu nett, zu weich auch, ja, im Zweikampf.
Ich glaube, Stella und auch Zak Brown, die sehen in Piastri einen, der mental noch stabiler ist. Ich glaube, vom Speed her geben sie sich nicht viel. Im Moment ist Norris eine Spur schneller. Er ist auch noch erfahrener, wobei man sagen muss, Piastri holt da rasend schnell auf. Reifenmanagement war besser natürlich. Klar kann man sagen, Piastri ist die meiste Zeit des Rennens vorne gefahren, war natürlich einfacher für ihn. Aber es war jetzt bei Norris auch nicht so, dass er dauernd irgendeinen direkt vor der Nase hatte. Also der Piastri lernt schnell und wie gesagt, er ist mental für mich stabiler. Er erinnert mich so an diese ganzen Mehrfachweltmeister, die sich einfach durchsetzen. Und deswegen verstehe ich die Aussage, er ist die Zukunft. Ich will jetzt auch Norris nicht abschreiben, aber man muss schon sagen, der erkennt seine Chancen und er nutzt sie auch. Und er war auch richtig sauer, dass er das Rennen nicht gewonnen hat. Er wusste ganz genau, wenn wir draußen bleiben, dann gewinne ich das Rennen.
Auch ein Mehrfach-Weltmeister, der oft genug schon bewiesen hat, dass er in die Riege von Senna, Schumacher, Hamilton dazugehört, ist Max Verstappen. Aktuell hatte er allerdings nicht so viel zu lachen. Es war P6 am Ende. Schadensbegrenzung. In Monza hatten wir den Eindruck, Red Bull ist so weit weg wie noch nie von der Spitze. Warum geht da nichts voran? Und ich fand auch die Aussage von Max nach dem Rennen ziemlich, ziemlich eindeutig, wo er gesagt hat, letztes Jahr hatten wir das dominanteste Auto der Geschichte und wir haben daraus ein Monster gemacht.
Ja, ich meine, das Problem treibt Red Bull jetzt eigentlich schon seit, ich würde mal sagen, Miami um, mal mehr, mal weniger. In Monza trat es natürlich mehr auf, weil das ist die Strecke mit dem wenigsten Abtrieb. Man kann auch mit den Flügeln dann vom Setup her nicht gegensteuern bei Balanceproblemen. Perez hat ja gesagt, das Problem ist ja teilweise, die Balance verändert sich in einer Kurve. Das heißt, ich habe Untersteuern am Eingang und Übersteuern am Ausgang. Wenn ich jetzt das Untersteuern versuche zu korrigieren, wird das Übersteuern schlimmer oder umgekehrt. Also es ist wahnsinnig schwer, darauf zu reagieren. Und ich glaube, Red Bull sieht im Moment so ein bisschen den Wald vor lauter Bäumen nicht, weil man sucht krampfhaft den Fehler, den man irgendwo auf dem Weg von einem wirklich guten Rennauto, was es ja war. Ich meine, in China haben wir alle gesagt, oh Gott, das war der vierte Sieg im fünften Rennen, haben wir alle gesagt, oh Gott, jetzt geht das wieder so weiter wie im letzten Jahr. Wir hatten ja so ein bisschen die Hoffnung nach dem Melbourne-Sieg von Ferrari. Und China war ja wirklich eine Kopie der letztjährigen Rennen. Und dann plötzlich, sie waren in Miami auch noch konkurrenzfähig, auch in Imola und auch in Barcelona. Und sie haben ja auch noch 2 Rennen dann gewonnen, in Montreal und in Barcelona. Aber man hat schon gemerkt, hin und wieder gibt es Schwierigkeiten, es ist schwierig, es dauert länger, das Setup zu finden. Und dann kamen weitere Upgrades und ich glaube, man hat sich mit jedem Upgrade weiter da in dieses Niemandsland entwickelt und findet da sehr schwer wieder raus. Und das Problem ist es, dass es eben seit Miami bis jetzt so viele Entwicklungsstufen gab, dass man erstmal die finden muss, die vielleicht dafür verantwortlich war. Ich hatte ja Max Verstappen gefragt, ja, warum probiert er nicht mal, jetzt ist eh schon egal, nicht mal dieses Auto aus, wie es in China war. Und dann sagt er, das würde uns nicht weiterbringen. Wir hätten zwar keine Balanceprobleme, aber wir wären langsam. Weil das Auto hat ja natürlich weniger Abtrieb, logischerweise. Und die anderen haben ja seitdem Abtrieb dazugewonnen. Vor allem McLaren hat Abtrieb dazugewonnen bei einem stabilen Fahrverhalten. Also trotzdem, ich würde es zumindest mal mit Perez probieren und einfach schauen, wie ist der im Vergleich zu Verstappen dann. Und dann kann man ja daraus schließen, wenn der Abstand geringer ist als sonst, dass dieses Auto vielleicht, dass das eine gute Basis ist, wieder anzufangen. Das Problem ist, und Christian Horner hat das ganz gut erklärt nach dem Rennen, denen läuft die Zeit davon. Er hat gesagt, die Wende muss gleich kommen. Wenn wir mit diesem Speed weiterfahren, verlieren wir beide WM-Titel, hat er ganz klar gesagt. Und jetzt ist natürlich, jetzt haben sie eine Woche Zeit bis Baku. Baku ist wieder so eine seltsame Rennstrecke. Und dann kommt Singapur, das ist ohnehin ihre Angststrecke, war es ja schon letztes Jahr. Also er setzt jetzt voll auf diese 4 Wochen Pause zwischen Singapur und Austin, dass man da den Fehler findet. Das ist ja quasi eine Sommerpause, aber ohne Sommerpause. Also die Teams können arbeiten zu Hause. Das zeigt, wie groß der Druck ist. Und ist auch die Strategie, mit den harten Reifen zu starten, die eigentlich völlig unsinnig war. Man musste absolutes Risiko gehen, in der Hoffnung, da vorne passiert irgendwas und wir ziehen dann den Vorteil daraus.
Ja, da sieht man, dass Red Bull wirklich schon an dem Punkt ist, zu zocken, sage ich mal, schon vor Rennbeginn, weil sie sehen, gegen die ersten 3 Teams, die aktuell Mercedes, Ferrari und McLaren sind, kommen wir nicht gegen an. Und das ist ja auch quasi schon ein Schuld oder ein Eingeständnis davon, dass sie einfach zu schlecht sind. Es wurde ja immer viel über Adrian Newey geredet. Sein Abgang steht ja jetzt schon seit ein paar Monaten fest. Wir kommen gleich dazu, welches Team es wahrscheinlich werden wird. Glaubst du, dass der Aderlass dann doch zu groß war, weil man immer gesagt hat, jeder kann gehen, der will, wir brauchen das nicht, wir kriegen das ersetzt vom Personal?
Auf jeden Fall, der zieht sich ja schon über 3 Jahre hin, die großen Namen kennen wir, das ist Dan Fellows zu Aston Martin, das ist Rob Marshall zu McLaren, das hat sich ja am meisten wehgetan, das ist jetzt der Abgang Newey, das wird Whitley dann sein zu Audi, natürlich jetzt nicht auf der Technikerseite, aber auch die sportliche Seite ist da sehr wichtig, der Chefmechaniker ist zu Audi gegangen und dann viele, sagen wir mal namenlos, also die Namen sind schon bekannt, einer ist zu Williams, einer ist zu Alpine, der andere zu Toro Rosso, also da ist schon viel weggegangen, nicht nur, weil man gesagt hat, auf die können wir verzichten, es ist natürlich auch das Budget Cap mit dran schuld und Red Bull hatte immer relativ viele Angestellte, hat auf eine hohe Zahl gesetzt und dann wären halt die teuren Angestellten plötzlich zur Last und dann hat man gesagt, okay, dann trennen wir uns halt lieber, haben dann vielleicht wieder Platz für 5 Ingenieure, die billiger sind, junge Ingenieure, aber Erfahrung kann man einfach nicht so einfach kompensieren. Und wie gesagt, also meiner Ansicht nach ist der Verlust von Rob Marshall fast schlimmer als der von Newey. Erstmal ist der von Newey zu frisch. Ich glaube nicht, dass das jetzt große Auswirkungen hat, auch wenn man sagen kann, ja, das letzte Rennen, wo Newey noch dabei war, war Miami und danach ging es bergab. Er würde sicher an der Rennstrecke eine Hilfe sein bei der Setup-Findung, aber die Fehler des Autos kann jetzt er auch nicht ausbügeln gleich. Aber Rob Marshall hat ihn wehgetan. Das war der Chefdesigner, der kannte alles vom Auto. Er war natürlich ein Experte für Aufhängungen. Helmut Marko sagt immer, wenn man sich die Hinterradaufhängung des McLaren anschaut, dann ist das eine Kopie von unserer vom letzten Jahr. Also der war wirklich ein großer Verlust. Und die geben ja jetzt auch inzwischen zu, man wird jetzt um seine Mitarbeiter kämpfen, man weiß, es ist wichtig und man kann da nicht jeden gehen lassen. Und Mercedes hat ja 5 Jahre zuvor oder jetzt, von jetzt ab vor 5 Jahren das Gleiche erlebt und auch die sind durch eine Krise gegangen.
Ja, und Adrian Newey steht vor einem Engagement bei Aston Martin. Wie findest du die Tatsache? Glaubst du, da wird er glücklich?
Oh, das hängt davon ab, wie geduldig oder ungeduldig der große Chef Lawrence Stroll ist. Ich glaube, Aston Martin hätte dann ein unglaubliches, sagen wir mal, Setup an Leuten. Also sie hätten Cardile als den Manager dann im Technikbüro, der kam ja von Ferrari und ist ein sehr, sehr guter Manager. Sie hätten Adrian Newey quasi als den, als die Lichtgestalt, die über allem thront. Sie haben mit Fellows und Blondin 2 sehr, sehr gute Aerodynamiker. Also das ist schon das Beste vom Besten. Wie gesagt, dann kommt noch Honda dazu, kommt Aramco dazu für das 2026er Jahr. Das wird ein Team sein, das 2026 auf jeden Fall mitredet. Und bei Adrian Newey, es war nicht ganz klar, wann sie es bekannt geben wollen. Manche haben gesagt, es passiert am Freitag. Jetzt habe ich ja wieder gehört, vielleicht doch erst die Woche danach in Baku. Ferrari will ja auch was bekannt geben. Unter Umständen werden die das vorher machen. Und dann wird dann wahrscheinlich relativ klar werden, wenn Ferrari den Newey nicht nimmt, dass dann eigentlich nicht mehr viel übrig bleibt.
Mercedes war ja auch mal so ein bisschen leicht an Newey interessiert. Das ist dann aber erkaltet. weil sie auch selbst einfach einen guten Job gemacht haben bis vor der Winterpause kommt erst in ein paar Rennen. Und jetzt sind sie aber wieder ein bisschen abgefallen, obwohl sie ganz gut ins Wochenende gestartet waren. Toto Wolff hat auch gesagt, ja, wir waren besser als in Zandvoort, aber wir müssen analysieren, warum wir nicht so gut sind wie bis Spa. Sie hatten ja 3 von 4 Rennen gewonnen davor. Ja.
Also ich glaube, es liegt ein bisschen an diesem letzten Upgrade. Man hat es ja wieder jetzt mit dem Vergleichstest probiert. Er ist wieder ein bisschen, ich würde nicht sagen in die Hose gegangen, aber es gab wieder Schwierigkeiten, das richtig zu vergleichen. Denn im ersten Training war Kimi Antonelli im Auto, nicht Russell. Insofern war der Vergleich schon mal schwierig. Dann Antonelli hat das Auto in der 6. Runde gegen die Wand gefahren in der Parabolica. Dann war da schon mal nichts mit Vergleichstest. Dann wurden die Unterböden umgebaut. Am Nachmittag ist Russell erst 22 Minuten nach Beginn des Trainings rausgefahren, weil das Auto so spät fertig wurde. Dann war nochmal über 10 Minuten Pause, weil Kevin Magnussen in Lesmo abgeflogen ist. Also es war wieder kein Vergleichstest, wie ihn sich die Ingenieure wünschen. Und man hat sich wieder für den neuen Boden entschieden. Es ist schwer von außen zu sagen, es ist jetzt dieser Boden oder dieses Upgrade, aber irgendwie, es ist immer irgendwie beteiligt. Das ist das Komische. Und der Mercedes auch, der hat dann wieder so ein paar lichte Momente, wie im Q2, als Hamilton Bestzeit fuhr. Verstand man da übrigens Zweiter auf alten Reifen. Und dann plötzlich war er Sechster, weil er einen Fehler eingebaut hat, weil vielleicht die Reifen auch nicht richtig vorbereitet waren. Im Rennen lief dann nicht viel. Er ist eigentlich relativ unbeobachtet da auf Platz 5 gefahren. Russell hatte dann gleich den Crash mit Piastri in der ersten Kurve, Frontflügelwechsel, damit war das Rennen gelaufen. Also Ich bin mir nicht ganz sicher, Mercedes sollte es vielleicht mal zumindest mal mit einem Auto probieren, mit der alten Spezifikation das ganze Wochenende zu fahren. Vielleicht kommt da mehr bei raus.
Ja, wir sind auch gespannt, was nächstes Jahr bei Antonelli rauskommen wird. Mhm. Der wurde jetzt am Samstagmorgen bestätigt. Und ich würde dich gerne fragen, wie du die Entscheidung findest. Er ist jetzt gerade vor einer guten Woche 18 geworden. Er ist das Supertalent, wurde hochgejatzt vorher schon. Das ganze Tohuwabohu am Freitag, als er gefahren ist, der Streckensprecher hat natürlich, weil er Italiener ist, ihn mit Pauken und Trompeten angekündigt. Toto Wolff ist nochmal hin, hat schön abgeklatscht, bildstark, bevor es losging. Dann fährt er raus, ist schnell und feuert das Auto dann weg. Also ich finde, er hat da jetzt nicht den allerglücklichsten Eindruck gemacht. Schnelligkeit, keine Frage. Aber wie siehst du denn?
Ja, die ersten 5 Runden haben so ein bisschen an Sebastian Vettel damals im BMW erinnert. Das war auch in Monza. Er fing in der Türkei an, aber auch in Monza ist er da erstmal Bestzeiten gleich gefahren. Mhm. Aber Vettel hat das Auto auf der Strecke gehalten. Mhm. Antonelli war vielleicht ein bisschen zu optimistisch. Er hat ja gesagt, er hatte sofort Vertrauen in dieses Auto. Das fährt er ja normalerweise nicht. Er fährt ja normal den 2022er Mercedes, der ein deutlich schlechteres Rennauto ist. Und es war vielleicht zu viel Vertrauen da. Und er hat gemerkt, das läuft. Er war, glaube ich, in der Runde schon wieder 4 Zehntel schneller als die vorherige Bestzeit und ist ein bisschen, glaube ich, aus Ascari rausgefahren. Es waren die Hinterreifen ein bisschen zu kalt und dafür zahlt man dann in der Parabolica, wenn man die zu schnell anfährt. Das sind natürlich Dinge, ein Hamilton und ein Russell, die wissen sowas. Ein Rookie natürlich nicht. War ein bisschen blöd, weil es ging nicht nur um den Unfall, das kann passieren, aber er muss ja auch wissen, dieses Auto braucht der Russell am Nachmittag und wenn es da mal richtig kracht und diese Formel-1-Autos sind ja heute so komplex, also Unfallschäden, die früher in einer Stunde oder eineinhalb Stunden repariert wurden, das dauert heute 3 bis 4 Stunden, weil es eben wie so kompliziert alles ist und Russell hat ja dann auch gebüßt und unterm Strich auch Mercedes, muss man sagen. Ja. Und deswegen war es vielleicht nicht ganz so clever. Toto Wolff hat das ganz gut überspielt, er hat gesagt, er hat das irgendwie verwechselt, es war nicht das Qualifying, sondern es war das erste Training und ihm ist auch ein Fahrer lieber, den man einbremsen muss, als einen, den man dann antreiben muss. War ganz gut gekontert, ich glaube, der Kerl kann schon Auto fahren, das haben schon die paar Runden gezeigt, aber er muss sich da ein bisschen einbremsen. Nächste Station soll ja, oder nächstes erstes Training soll in Mexiko sein, also ich glaube, da wird er das Ding nicht nach 6 Runden rauslegen.
Nee, das sollte er sich, glaube ich, diesmal dann auch verkneifen. Mhm. Die Pressekonferenz am Samstag, da war auch George Russell dabei. Mercedes wollte da unbedingt ihr Juniorenprogramm nochmal ins rechte Licht rücken, weil ja beide da durchgelaufen sind. Habe ich jetzt so auch noch nicht häufig gesehen. Wie glaubst du, wird sich Antonelli mit George Russell schlagen? Meiner Meinung nach wird er da schon echt schauen müssen, wie er mit dem zurechtkommt, weil Russell hat einige Jahre Erfahrung, ist mit Hamilton auf Augenhöhe gefahren, hat zwar in den Punkten weniger geholt oder bei den Punkten weniger geholt, ist aber im Qualifying absolute Bank und macht jetzt auch weniger Fehler. Glaubst du, das ist gut für einen 18-Jährigen gleich mit unter so einem Licht zu starten und dann auch noch mit einem, der mit einem der besten aller Zeiten auf Augenhöhe gefahren ist?
Ja, also ich meine, es ist sicher eine andere Nummer, als es George Russell selber erlebt hat. Er durfte ja die ersten 3 Jahre bei Williams üben und da schaut keiner,
fast schon.
Ja, schaut keiner so genau drauf. Russell hat dann selber gesagt, 2 Jahre, 1 Jahr war es vielleicht zu viel. Das ist sicher ein leichterer Einstieg. Auch Verstappen durfte bei Toro Rosso, ich glaube, 1,5 Jahre fahren, bevor er dann befördert wurde zu Red Bull. Auf der anderen Seite, ich meine, wenn man ein gutes Auto hat, das hilft schon. Und ich glaube, Antonelli, er wird jetzt nicht gleich glauben, dass er den Russell da verdrängt. Man muss dazu sagen, Piastri hat es auch gekonnt. Gut, er hatte ein bisschen eine andere Karriere. Die ging ein bisschen, sagen wir mal, da waren nicht so Sprünge drin. Er hat die Formel 3 gewonnen, er hat die Formel 2 gewonnen. Er hatte dann ein Jahr Pause, in dem er das auch nochmal reflektieren konnte. In diesem Jahr Pause ist er auch viel Alpin, das alte Formel 1 Auto gefahren. Also das ist vielleicht noch ein bisschen besserer Einstieg, weil es kontinuierlicher ist. Deswegen erwarte ich jetzt nicht, dass Antonelli gleich so aufgeregt wie Piastri in seinem ersten Jahr. Und Piastri hat er auch gezeigt, im allerersten Jahr war er schon noch ein bisschen weg von Norris, aber der Kerl lernt so schnell, das ist wahnsinnig. Und wenn Antonelli nur annähernd diese Qualitäten hat, auch so ein Supertalent ist, dann würde ich mal sagen, nimmt er aus dem ersten Jahr schon viel mit. Also wird es sicher nicht Weltmeister werden und es wird sicher auch nächstes Jahr für Mercedes schwer mit dem Konstrukteurstitel werden, aber es ist eine Investition in die Zukunft, wenn die funktioniert. Nehmen wir mal an, der Antonelli macht eine Figur wie Piastri im letzten Jahr. Dann bin ich mal gespannt, was passiert, wenn Max Verstappen anruft.
Ja,
vielleicht sagen die, den brauchen wir gar nicht mehr.
Würdest du abnehmen und sagen, du brauchst nicht kommen, wir haben George, wir haben Antonelli, da können wir sagen, unser eigenes Juniorenprogramm ist so gut gelaufen. Ich würde sagen, wenn Max Verstappen anruft, dann muss ich dafür sorgen, dass der in meinem Auto sitzt.
Ja, das hängt ganz davon ab, wie die Saison läuft. Aber nehmen wir mal an, George Russell fährt nächstes Jahr um die Weltmeisterschaft und Antonelli fährt viel, viel besser, als Leute noch glauben. Oder er fährt so gut, wie sich Mercedes jetzt vorstellt. Dann würde ich sagen, der Antonelli kostet sicher keine 40, 50 Millionen Dollar. Also das Geld kann ich mir sparen.
Okay. 40, 50 Millionen Dollar kostet auch nicht Kevin Magnussen. Mhm. Er hat trotzdem einen Punkt geholt, für Haas extrem wichtig. War auch überraschend, dass sie in Monza so gut waren. Jetzt muss er aber in Baku zuschauen. Was ist da passiert? Wieso darf er nicht fahren in Aserbaidschan?
Na, sein Strafpunktekonto ist voll, die 12 Punkte. Ich habe gedacht, also man hat ja bei ihm jetzt ein paar Mal schon beide Augen ein bisschen zugedrückt, weil ich glaube, die Sportkommissare haben auch gemerkt, dass sie ihn manchmal ein bisschen zu hart bestraft haben und die wollten eigentlich, man hatte so das Gefühl, die wollten diese Sperre irgendwie vermeiden und den dann noch hinschleppen. Jetzt ist halt wieder was passiert. Meiner Ansicht nach völlig überflüssig. Also das war ein Zweikampf mit Gasly, die sind beide da neben der Strecke gefahren, da ist nichts passiert. Ich hätte gar keine eine Strafe gegeben. Dem Gasly hat es nichts geschadet, hat er ja selber auch gesagt. Das war lächerlich und jetzt ist halt das Ding voll und jetzt kann er in Baku nicht fahren. Ich fand den Magnussen wirklich gut. Man muss dazu sagen, er ist mit dem alten Frontflügel gefahren, weil er den seinen am Freitag da in der Lesmo-Kurve bei dem Unfall zerstört hat. Dann waren nur noch 2 da. Klar, dass die dann Hülkenberg kriegt. Ja. Er ist ein tolles Rennen gefahren. Er hatte einen besseren Speed, hat auch Albon zugegeben als Williams. Ja. Und er ist wirklich aufgrund des Speeds dahin gefahren. Man muss dazu sagen, der hat ja noch 10 Sekunden draufgekriegt. Ja. Kam dann trotzdem noch vor Alonso ins Ziel, ist 10. geworden. Also ist klasse gefahren. Und wie gesagt, meiner Ansicht nach die Strafe völlig überflüssig. Hätte man sich sparen können. Aber das ist halt das Problem. Die Sportkommissare schauen in viel zu viele Dinge rein, die eigentlich meiner Ansicht nach gar nicht strafwürdig sind.
Ja, das ist dann ein bisschen wie beim Fußball, die leidige Diskussion. Ist das jetzt ein Foul gewesen? Ist das jetzt zu bestrafen? Er war selber ziemlich angefressen, könnten wir beide, glaube ich, gut verstehen. Vor allem hat er auch gesagt, wenn ich gesehen habe, was Daniel Ricciardo vor der Ascari-Schikane mit Nico Hülkenberg gemacht hat, den er da abgedrängt hat in der ersten Runde und Hülkenberg musste bei 300 oder fast 300 aufs Gras raus und hat den Haas Gott sei Dank noch abgefangen, sonst geht er da wahrscheinlich richtig böse fliegen an der Stelle. Und dafür gab es dann eine geringere Strafe, 5 Sekunden und Magnussen kriegt 10 Sekunden, also das stimmt dann auch, das Verhältnis einfach nicht.
Ja, absolut. Also wie gesagt, das ist alles nicht glücklich gelaufen. Und auch bei diesen ganzen Punkten, die er da gekriegt hat, den 12 Punkten waren sicher ein paar dabei, wo man gesagt sagen konnte, das war überflüssig.
Ja, nicht überflüssig war das Debüt von Franco Colapinto im Williams. Hat sich gut geschlagen, hat jetzt den Platz von Logan Sargeant übernommen. Wie ist der Argentinier so für dich aufgetreten an dem Wochenende?
Ja, eine absolute Überraschung und zwar positiv. Muss ich jetzt wirklich sagen, von dem hat ja keiner viel gehalten. Man haben die wenigsten gekannt. Der war, glaube ich, Fünfter oder Sechster in der Wertung.
Vor Antonelli?
War Antonelli in der Formel 2, lief aber unter außerhalb des Radars. Ja. Er hat, glaube ich, meinen Sprintsieg sogar gehabt. Aber das war es. Man hat also gedacht, oh Gott, jetzt kommt da der Nächste, der das Auto crasht. Und er hat aber das ganze Wochenende mit einer Ausnahme fehlerlos über die Bühne gekriegt. Die eine Ausnahme war Harig, das war Lesmo 2. Da war er im Kies, das hat ihn ja dann im Qualifying gekostet. Auch das Q2 gekostet. Er hatte auf jeden Fall den Speed, dahin zu fahren. Aber ansonsten klasse Rennen gefahren, 12. Platz, 14 Sekunden weg vom letzten Punkteplatz. Also wenn der weiter vorne startet, ist er da dabei. Er hat auch die Reifen gut gemanagt, muss man sagen. Williams ist ja auch mit einem Stopp gefahren. Also Hut ab. Der wird es leider nächstes Jahr keinen Platz kriegen, aber wenn der so weiterfährt, werden sich den sicher einige merken. Ich nehme mal an, der geht wieder zurück in die Formel 2 nächstes Jahr, fährt dann dort sein komplettes zweites Jahr. Aber es zeigt, dass manche Leute, die man gar nicht so kennt, vielleicht besser sind als die, die da so hochgejubelt werden.
Hochgejubelt wurde auch oft Mick Schumacher. Er hatte viel Hoffnung, dass er den Platz bekommt. Jetzt ist wieder eine Tür zugegangen. Jetzt bleibt eigentlich nur noch Sauber übrig, die dann ja Audi werden. Da soll allerdings Valtteri Bottas hoch im Kurs stehen, eine Vertragsverlängerung zu bekommen. Was ist deine Meinung dazu, was da so sich zusammenträgt als zweiter Fahrer neben Hülkenberg?
Ja, also ich hoffe, dass, ich habe mit Binotto kurz geredet und er hat gesagt, es ist wirklich jetzt, also aus seiner Sicht offen, es geht schon die Frage erfahren und erfahren kann im Prinzip nur Bottas sein und vielleicht noch Ricciardo, wenn er irgendwie auf den Markt kommt.
Sie haben ja Hülkenberg.
Ja, aber die Zeit werden sie wahrscheinlich nicht haben, weil er will schon relativ schnell jetzt eine Entscheidung treffen und dann gibt es eine ganze Reihe von, sagen wir mal, unerfahrenen jungen Piloten, die man noch schwer einschätzen kann. Irgendwo zwischendrin hängt ja Mick Schumacher und er will sich das jetzt wirklich offen anschauen. Ich glaube, das Team selber tendiert so ein bisschen Richtung Erfahrung. Ich hoffe, er lässt den Bottas in Rente gehen, weil ich meine, was bringt er dem Team? Wir wissen alle, wie gut oder wie schlecht er ist. Für mich ist er, wie gesagt, ein Jahr zu lang in der Formel 1. Man hat mit Hülkenberg eine sichere Bank. Ich glaube, gerade dieses Beispiel, Colapinto hat gezeigt, das kann gut gehen. Man hat jetzt einen ganzen Haufen Leute, die da wirklich eine gute Figur machen. Das geht schon los bei Bortoleto. Ich glaube, auch Drugovic wäre ein guter Fahrer. Also man sollte sich das wirklich anschauen. Man hat nichts zu verlieren. Wenn er nichts taugt, kann man ihn nach einem Jahr wieder rauswerfen. Also lieber da ein bisschen Risiko gehen, weil nächstes Jahr erwartet von Sauber noch keiner was groß. Audi, die beginnen erst 2026. Da muss man dann schon gerüstet sein. Und wie gesagt, ich setze da lieber auf Jung, weil wir müssen bedenken, wir haben nächstes Jahr mehr oder weniger 4 Rookies in der Formel 1. Es wird der Antonelli sein, es wird der Biermann sein. Okay, der ist schon ein Rennen gefahren. Es wird Liam Lawson sein, der ist schon 5 Rennen gefahren. Das zeigt ja auch, dass die Leute jetzt langsam auf die jungen Fahrer setzen.
Ja, und dieses Jahr hatten wir Anfang des Jahres gar keinen neuen Fahrer.
Duan habe ich noch vergessen,
Entschuldigung. Klar, genau. Ja. Jack Duan. Ja. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht Mick Duan sage. Ja. Der war übrigens auch da, die Motorradlegende. Auch dort war Audi-CEO Gernot Döllner das erste Mal bei der Formel 1. Du warst auch in einer Pressekonferenz. Wie fandest du seinen Auftritt?
Naja, es ist ein Vorstandsvorsitzender, der wird jetzt nicht gerade, es war von vornherein klar, dass der jetzt nicht gerade die großen Ansagen macht, wir gewinnen in 3 Jahren oder sowas. Mhm. Das hat er am Anfang, glaube ich, dieses Projekts gemacht, also nicht er, aber andere. Da ist man schon ein bisschen vorsichtiger geworden. Er hat ja auch gesagt, man hat das nochmal geprüft, dieses ganze Engagement. Man hat dann auch entsprechend die Leute ausgetauscht und ist da schon ein bisschen vorsichtiger geworden. Das heißt, man will in einigen Jahren konkurrenzfähig sein. Wie gesagt, man kann von einem Vorstand nicht mehr erwarten. Die werden sich nicht um Kopf und Kragen reden. Die wissen ganz genau, alles, was sie sagen, ist börsenrelevant. Binotto, der war ja auch dabei, der konnte natürlich ein bisschen offener sein, denn er ist ein Formel-1-Mensch und er vertritt dieses Team. Und auch er sagt, ich bin jetzt 2 Wochen da und er sagt, wir sind Letzter und Vorletzter. Ist ganz klar, wir müssen nächstes Jahr besser werden. Man muss zeigen, dass es aufwärts geht. Man kann jetzt nicht 2025 sagen, es geht ja erst ein Jahr später los. Also man muss der ganzen Mannschaft zeigen, es geht hier vorwärts. Und jetzt kommt es eben auch darauf an, diese Mannschaft zu bilden. Wie gesagt, es sind immer noch irgendwelche 600 Leute, es sollen 900 werden. Die findet man nicht so einfach. Hinwil ist da kein einfacher Standort, um Leute dahin zu kriegen. Und da steht dem Binotto und später dann auch Teamchef Jonathan Whitley eine große Aufgabe bevor. Das haben sie auch beide gesagt. Auch Döllner hat gesagt, wir haben schon festgestellt, das ist keine einfache Nummer.
Ja, keine einfache Nummer wird es dann auch in Baku. Für Sauber, kannst du uns noch kurz einen kleinen Ausblick geben, was uns da erwarten wird? Was sind so deine Vorhersagen für das Rennen?
Naja, in Monza lagen wir ja einigermaßen richtig, dass Ferrari da wieder besser sein wird.
Du sagst ja immer, Ferrari ist stark.
Wobei, letztes Jahr Pole Position in Baku, Charles Leclerc, also die waren in Baku immer stark. Es geht hauptsächlich geradeaus oder rechtwinklig ums Eck. Dann gibt es noch diese Altstadtpassage, sind ein paar schnelle Kurven drin. Also ich rechne stark mit Ferrari. Ich glaube, bei den nächsten beiden Rennen, wenn die jetzt die nächsten beiden Rennen da vorne mitfahren und gut punkten, man darf die nicht unterschätzen.
39 Punkte nur
Rückstand. In der Konstrukteurs-WM, alle schauen auf McLaren und auf Red Bull, aber keiner schaut auf Ferrari. Das kann für Ferrari ein Vorteil sein. Auch die haben mit Sainz und Leclerc zwei Fahrer, die gut punkten. Und selbst den Leclerc in der Fahrer-WM darf man nicht ganz abschreiben. Ja. Weil die da vorne, wie gesagt, die konzentrieren sich vielleicht zu sehr auf sich selbst. McLaren hat dann seine eigenen Probleme. Ja. Ich glaube, bei Ferrari tut man sich wesentlich leichter, im Ernstfall eine Stallregie auszusprechen. Das gab es ja schon ein paar Mal, auch wo es gar nicht um die WM ging, wo es einfach um das Resultat ging, wo man ganz klar gesagt hat, so, das Resultat ist wichtig, egal wer da jetzt vorne liegt. Und dann gibt es mal einen Nicht-Angriffspakt. Und ich glaube, die Ferrari ist da, was das angeht, vielleicht ein bisschen sogar stabiler. Und wenn, wie gesagt, wenn jetzt die über die nächsten beiden Rennen gut kommen, vielleicht nochmal einen Sieg mitnehmen oder zwei sogar, dann könnt ihr da sicher ein Wort mitreden. Ansonsten schwer zu sagen, Red Bull war jetzt, in Singapur war natürlich, wie gesagt, letztes Jahr schon die Angststrecke. Baku lief ein bisschen besser, da macht sich Max Verstappen auch ein bisschen mehr Hoffnung. Es sind auch, wie gesagt, in Baku hauptsächlich ein Typ Kurve. Das hilft, wenn man so Balanceprobleme hat, kann man das Auto besser auf diesen Typ hin abstimmen. Und es ist relativ glatt, also es ist relativ wenig Bodenwellen und Curbs. Das hilft auch Red Bull, während, wie gesagt, Singapur, das ist da der Killer auch für Red Bull. Also ich würde mal sagen, ich erwarte Red Bull schon wieder dabei, aber jetzt bei den Vieren kann man eigentlich für keinen die Hand ins Feuer legen. Es kann wirklich jedes Wochenende eine Überraschung geben. Und wir haben ja auch jetzt wirklich die letzten drei Wochenenden drei verschiedene Sieger wieder. In Spa Mercedes, in Zandvoort McLaren, in Monza Ferrari. Nur der Red Bull gewinnt nicht mehr. Also das ist jetzt schon seit Spanien so der Fall.
Und die dürfen wir aber nie abschreiben.
Nein, darf man nie abschreiben.
Ja, das war's wieder mit unserer Folge Formel Schmidt. Wir würden gerne von euch wissen, wie ihr das Rennen in Monza fandet. Was glaubt ihr, wie wird sich die Situation bei McLaren verändern? Glaubt ihr, da wird es eine Teamorder geben in Zukunft? Und was ist bei Red Bull los? Was glaubt ihr, was geht da noch für die Bullen? Wir freuen uns, wenn euch die Folge gefallen hat. Lasst einen Daumen da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.
Servus.